Rocher gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Rocher Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an diesem Montag. Wir reden über Altbundesräte, die gegen die 13. AHV-Rente in die Öffentlichkeit gegangen sind. Ist das eine gute Idee oder nicht? Dann der Tucker Carlson interviewt den Putin. Was ist davon zu halten? Der Joe Biden ist wieder im Rampenlicht, was Special Counsel schreibt. Er sei ein netter älterer Herr mit schwachem Gedächtnis. Was bedeutet das für seine Kandidatur? Und der Donald Trump verhindert die Hilfe für Ukraine und Israel und fordert den Putin auf, ein NATO-Land anzugreifen, wenn die nicht genügende Rüstungsausgaben vorweisen können. Also, Altbundesräte haben sich jetzt mehr eingebracht, wie sonst bei der 13. AHV-Rente. Leuthard, Guschmann, Ogi, Johann Schneider-Ammann, Josef Theiss, noch der Ruth Dreyfuss ist anderer Meinung. Das ist ein neues Selbstverständnis von Altbundesräten. Servieren, disparieren, jetzt hat es mal geheißen, dienen und verschwinden. Das ist definitiv out. Wie findest du das, Markus?
Ich finde das eigentlich schlecht. Ich habe das gut gefunden. Das war ein gutes Ritual gewesen. Hat dazu beigetragen, dass der Bundesrat eben auch als Kollektivregierung ein gewisses Charisma hat, ein gewisses Mysterium. Die Leute sind eben Alt-Bundesrat geworden und das hat ja irgendwie auch geheissen. Man ist jetzt alt, also man sagt da nichts mehr und hat sich aber leider halt in den letzten 20 Jahren massiv geändert. Fast alle Alt-Bundesräte, würde ich sagen, tönen sich äusser in der Öffentlichkeit und von dem her, man kann es leider nicht mehr zurückschrauben und ich bedauere das, es ist nicht gut.
Hat auch viele negative Reaktionen gegeben. Man hat dann können lesen, die haben 230'000 Franken Rente. Zusätzlich zu AHV ist also auch von der Sache her PR-mässig ein Schuss in den Ofen.
Absoluter Schuss in den Ofen. Ich glaube, die Kampagne macht Deconi Suisse und Fuhrer Hugi gar keine gute Idee gewesen. Was jetzt total fehlt, sind ja einfach die Leute von der Wirtschaft und zwar halt auch glaubwürdige Leute. Die haben es halt nicht mehr bei Deconi Suisse. Es gibt fast keinen Manager mehr, der nicht so unverschämt viel verdient, dass alle Leute ihn auslachen, wenn er jetzt sagt, wir haben ein Problem mit den Bundesfinanzen. Aber es gibt schon noch Unternehmer und Manager von kleineren Unternehmen. Die hätten müssen darüber reden, weil letztlich es ist eine schlechte Idee, Leuten Geld zu geben, wo man eigentlich genau weiss, die brauchen es nicht. Für das ist der Sozialstaat einfach nicht gedacht. Das ist grundsätzlich ein Fehler.
Also du verzweifelst ja fast, verstehst die Welt nicht mehr oder zumindest nicht die Schweiz.
Also ich finde es nicht so schlimm. Nein, es ist einfach wichtig, dass man da mal Stellung nimmt und klar sagt, das ist ein völliger Seich, es ist ein Unsinn und es gibt enorm viele Bürgerliche, die das nicht checken und nicht sehen.
Vor allem Economy Suisse. Gestern hat auch von Arthur Rutisch aus in der Sonntagszeitung, die sind nicht präsent, das hast ja du auch schon mehrfach gesagt. Wie erklärst du dir das?
Deconi Suisse ist eine Organisation, die völlig dominiert wird von Funktionären, die selber gar nie richtig in der Wirtschaft gearbeitet haben, relativ wenig wissen, viel zu nahe sind bei der Bundesverwaltung und meistens jetzt auch sehr, sehr europhil geworden sind. Deshalb auch die Obsession von Deconi Suisse mit der Europapolitik und alle anderen Dossiers tun sie eigentlich total schleifen lassen oder tun sich sehr lange Mühe, überhaupt nicht eine Stellung zu nehmen. Und ich finde, bei der AHV muss ich sagen, das ist ein absoluter Schlag ins Wasser. Natürlich müsste der Arbeitgeberverband das führen, die Kampagne, aber dass die Spitzenverbände von der Schweizer Wirtschaft, also auch der Gewerbeverband, man fast nichts gehört zu einer Frage, die uns Kopfendeckel 5 Milliarden mehr Ausgaben geben in den Bundesfinanzen jedes Jahr für etwas, das sozial nicht nötig ist. Das ist schon ein Starkstück.
Reden wir über etwas Zweites. Tucker Carlson, Ex-Journalist von Fox News, ist dort ausgestellt worden, nachdem er sich wahnsinnig aus dem Fenster rausgelehnt hat für den Donald Trump. Ist ganz rechts raus. Hat jetzt ein Interview bekommen mit dem Putin als erster westlicher Journalist seit dem Krieg in der Ukraine. Wie beurteilst du das? Hast du es sicher gesehen?
Ich habe es gesehen und ich finde es sehr interessant. Das bestätigt das, was man weiss von Putin. Aber es ist immer sehr gut,
was
dass er so einen Kriegs... Ja, dass er wirklich... was Geschichte betrifft, das ist eigentlich aus meiner Sicht, und da bin ich ein Historiker, das Extremste gewesen. Er tut ja eine halbe Stunde lang den Tucker Carlson fast ununterbrochen belehren über seine Sicht von der russischen Geschichte, geht zurück bis ins 9. Jahrhundert, bis zum Wladimir. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, dass ein westlicher Politiker das machen würde. Und dort merkst du schon, und das ist eben eine extreme Bestätigung von dem, was wir beide immer gesagt haben, der Putin ist nicht verschnupft, weil die NATO sich ein bisschen ausgedehnt hat und die armen Russen fast in die Hose gemacht haben, weil es jetzt so gefährlich war, dass die deutsche Bundeswehr, die es so fast nicht mehr gibt, jetzt ein bisschen näher kommt. Es ist so offensichtlich, wenn man hört, wie er die Geschichte von Russland sieht, dass für ihn die Ukraine ein Land ist, das es nicht gibt. Das ist, und das sagt er ganz, ganz deutlich. Das ist mal das Erste, was ich ganz interessant finde. Bestätigt oder sagen wir, widerlegt alle die Leute, die immer ein gewisses Verständnis haben für die Russen und sagen, ja, die haben sich eben auch müssen irgendwie wehren, weil die böse NATO so näher ist. Nein, die Ukraine hat er nie akzeptiert als unabhängiges Land. Und das zeigt aber auch Kriegsziel. Es langt nicht der Donbass. Machen wir uns keine Illusionen. Die ganze Ukraine muss weg. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis.
Also für mich ist eine wichtige Erkenntnis auch noch, er ist hellwach, präsent, 30 Minuten oder noch länger hat er frei über russische Geschichte können erzählen. Vieles falsch. Aber im Gegensatz, sowohl zu einem Trump oder einem Biden, der ist brillanter, wer immer amerikanischer Präsident wird. Bei dem Putin müssen sie sich also warm anziehen.
Ja, das ist auch mein Eindruck. Man hat ja gesagt, unter Corona sei er so wahnsinnig isoliert gewesen. Und hat sich praktisch da eben in die russische Fantasiewelt begeben und hat Angst vor Krebs und was man alles gesagt hat. Der Mann ist sehr frisch. Der ist über 70, aber der ist super frisch. Der ist sharp. Und dann, was auch noch kommt, wenn du sagst, Biden oder Trump, ich meine, der hat, also du hast recht, es sind viel, viel eklatante Fehler drin in dieser geschichtlichen Abhandlung, die er gegeben hat, aber der beschäftigt sich mit der Geschichte von seinem Land. Und das ist halt für Politik, Politiker eigentlich wichtig.
Also, der Putin, man weiss, es ist ein pathologischer Lügner, hat immer gesagt, er greife nicht an, weder Georgien noch die Ukraine. 2014 hat er sogenannte grüne Männchen auf Krim geschickt, sind natürlich russische Soldaten gewesen. Noch wenige Tage vor dem Angriff auf die Ukraine hat er gesagt, nein, ich greife nicht an. Jetzt sagt er auch, ich greife nicht an. Also was soll man überhaupt mit so einem reden, wo man weiss, er lügt immer?
Ja gut, das ist meiner Meinung nach weit verbreitet. Also erstens unter Politikern im Westen, aber auch, ich meine, Entschuldigung, Diktatoren sind Diktatoren. Und es gibt einen Grund, warum ein Diktator sich lang kann heben.
Aber warum muss man dann noch interviewen und so Sachen sagen und dann sich noch mit dem auseinandersetzen?
Nein. Ja, wie es interessant ist, wir sind ja jetzt, also ich finde es voll ehrlich, das ist eine ganz wichtige Bestätigung, weil es zeigt ja, dass alle die Leute falsch liegen, die immer das Gefühl haben, wir können ein Appeasement machen mit dem Putin, jetzt den Donbass geben, ein bisschen verhandeln und dann ist dann Ruhe. Weil das Zweite, was ganz verreckt ist in dem Gespräch, was immer wieder rauskommt, ist sein Hass auf Polen. Das finde ich ganz verreckt. Und wenn ich Pol wäre, und Polen sind ja nicht naiv, sie wissen es schon lange, aber wenn ich Pol wäre, dann würde ich mich ganz warm anziehen und würde noch mehr aufrüsten, weil es, ich meine, hast du das mitbekommen? 1939 hat er gesagt, hat Hitler hat eigentlich gar keine Wahl gehabt, als Polen angreifen. Musst du dir mal vorstellen.
Ja.
Und das heisst ja ganz eindeutig, wenn er die Ukraine hat, dann ist Polen nicht gerade dran, aber Polen ist ganz sicher im Visier. Er hat ja dann gesagt, ja, wenn sie uns angreifen, aha, die Ukraine hat den ja angeblich auch angegriffen. Also gut.
Also, und der Carlson, der in Amerika von der Rechten so gefeierte Journalist, keine einzige kritische Frage, weder zu Butscha noch zu den verschleppten Kindern und vieles mehr, einfach ausgehen. Und da fragt man sich einfach, eben, der Putin ist zu ihm gegangen oder er hat können zum Putin gehen. Und die Frage ist, wenn ein Interviewer von so einem Putin eingeladen wird oder auch von gewissen Wirtschaftsführern, die auch keine kritischen Fragen haben wollen, spricht das eher für ihn oder eher gegen ihn? Ich meine gegen ihn.
Also für den Carlson oder gegen den Carlson?
Gegen den Carlson. Eben, er ist eingeladen worden, weil der Putin gewusst hat, das ist ein auf Samtvögel. Von dem muss ich keine Angst haben. 2018 hat er am Armin Wolf ein Interview gegeben vom ORF. Und dort ist er Drache. Armin Wolf ist ein guter Journalist. Und der Tucker Carlson, A, weiss er viel zu wenig und B, hat er sich viel zu wenig getraut. Aber man hat das auch in anderen Sachen. Dass Wirtschaftsführer oder Leute wie Gianni Infantino oder Sergio Amotis oder wie die alle heißen, die gehen dort an, wo sie nichts zu befürchten haben. Und das ist ja das Fragliche.
Ja gut, aber Roger, das ist jetzt einfach logisch. Ich meine, der Tucker Carlson hätte das Interview nie bekommen, wenn der Putin gewusst hätte, es kommen Fragen eben zu Butscha und so weiter. Das ist ja logisch.
Ja, nein,
ich meine,
aber dann was bringt's denn?
Es gibt auch westliche Journalisten, die das Saddam Hus Hussein interviewt haben, die Idi Amin hat man interviewt. Ich finde es schon richtig, dass man Diktatoren interviewt. Man weiss ja, dass Diktatoren sind. Man weiss ja, dass sie lügen. Man weiss ja, dass sie auf kritische Fragen sofort so reagieren, dass man eben keine Antwort bekommt. Aber trotzdem ist es doch ein gutes Dokument. Wir haben, meiner Meinung nach, haben wir viel Wichtiges gelernt in dem Gespräch. Und ich muss jetzt auch noch den Tucker in Schuss nehmen, obwohl ich zu letzter Zeit auch hure Mühe habe mit dem, wie der Assange auch zu Israel, das ist grauenhaft, was er dort für Schrott erzählt. Aber man muss ihn in Schutz nehmen, weil er hat zum Beispiel den verschleppte Journalist vom Wall Street Journal, das hat er angesprochen und das ist ein Erfolg. Der wird ziemlich sicher bald austauscht gegen einen anderen Russ.
Ja, was?
Ja, aber das ist doch ein Erfolg.
Nein, ein anderer Russ. Also, es war ein Journalist vom Wall Street Journal, der seine Arbeit gemacht hat. Und der Putin will offenbar einen verurteilten Mörder in Deutschland, dass der ausgeliefert wird, wo er gesagt hat, der hat einfach den Staatsfeind ermordet oder verschossen und darum muss er wieder zurückkommen nach Russland. Das sind Verhandlungen, die schon länger laufen zwischen Russland und Amerika. Und die Amerikaner sind und die Deutschen sind auf das bisher nicht eingegangen. Das ist keine
Leistung. Ja, klar, aber das ist ein Russ. Aber das ist ein Russ.
Aber und ein verurteilter Mörder.
Ist ja gleich, aber ist das ein Russ? Ja, nein, aber du, Herr, ich habe ja nicht gesagt, das sei irgendwie ein lieber Mensch. Ich habe einfach gesagt, das ist ein Russ. Und dann hast du gesagt, nein, es ist nicht ein Russ. Mal, es ist ein Russ. Mal, wie das normal ist. Also, im Kalten Krieg haben wir das die ganze Zeit gemacht.
Ja, aber wir sind nicht mehr im
Austausch. Und beide, beides sind Mörder gewesen. Das ist normal. Also, und das ist jetzt wirklich nichts, das finde ich jetzt nichts Neues. Und ich bin froh, wenn der Journalist zurückkommt und der Tucker Carlson hat das gut gemacht. Und zweitens finde ich auch, das war ein gutes Interview gewesen, weil es unhuren aufschlussreich war. Und dass man nicht erwarten kann, dass er da wahnsinnig kritisch fragt, weil dann nämlich noch sonst einfach das Gespräch sofort fertig ist, finde ich jetzt das ehrlich gesagt ein bisschen ein No-Brain.
Also, ich finde die Softball-Interviews und das Podium geben, einem Putin, der eben 40 Minuten lang dozieren über die russische Geschichte und einfach jeden Rahmen sprengt, I don't know. Ich finde das eine ganz schlechte Entwicklung. Ich habe heute übrigens in der NZZ darüber etwas geschrieben, ich weiss nicht, ob du es gelesen hast, über hart geführte Interviews, dass es das braucht und nicht die Softball-Interviews.
Ja, aber Roger, das ist doch ein anderer Fall. Ob der Sergio Ermotti interviewst, da bin ich völlig deiner Meinung, dass man dort harte Fragen stellen soll. Wir sind im Westen, wir haben freie Presse und so weiter, ist ja logisch. Aber dass du einen Diktator anders musst befragen, ist klar. Und noch eines, ich würde es eigentlich sagen, das Interview war nicht überflüssig. Im Gegenteil, wir haben jetzt keine Zweifel mehr über Kriegsziel von Wladimir Putin. Und das ist wertvoll.
Das
weil
haben
wir haben gerade in Europa und im Westen, nein, wir haben es nie so deutlich gehört.
Er hat es selber gesagt.
Und du kennst die Leute alle. Du kennst die Leute gut, Roger, die immer behauptet, ja, es ist nur wegen der NATO-Erweiterung, hat eine Vorgeschichte, ja, muss man verstehen und so weiter. Nein, wenn man da jetzt den Wladimir Putin hört, weiss man, die Ukraine muss weg und Polen ist das nächste Mal. Das ist nächste dran.
Das hat er gesagt, schon 2021. 21, bevor er angegriffen hat, jetzt einfach bestätigt. Reden wir über Joe Biden. Es hat einen Special Counsel Report gegeben, und zwar über Geheimdokumente, die beim Biden gefunden worden sind. Ist dafür jetzt nicht angeklagt worden. Es gibt kein Verfahren. Entscheidender in der Öffentlichkeit aber ist die Charakterisierung von ihm als Person mit schwachem Gedächtnis. Ein älterer Herr mit schwachem Gedächtnis. Etwas, was über so einem Bericht eigentlich so nicht stehen sollte, weil das müssten die Fachleute bestimmen. Aber der Schaden ist angerichtet. Biden hat heftig reagiert und hat alles noch viel schlimmer gemacht, als er dann in dieser Pressekonferenz gesagt hat, der Al-Sisi sei der Präsident von Mexiko und nicht von Ägypten. Und das heisst, wenn so Vorurteile bestätigt werden und wenn man das Gefühl hat, das stimmt auch, dann ist es also so heftig und das ist jetzt bei Biden passiert.
Genau, und weil du ja normalerweise als ein Freund von Joe Biden giltst, hast du jetzt das alles so beschrieben, dass ich ja gar nicht mehr muss sagen.
Nein,
es ist einfach offensichtlich, der Mann hat enorme Gedächtnisprobleme, was normal ist bei vielen alten Leuten. Er ist erst 81, bei gewissen Leuten fängt das erst mit 91 an, aber es ist einfach so offensichtlich und man kann es nicht mehr wegdiskutieren und deshalb sind ja jetzt auch alle in Amerika, ich meine, wenn ich lese, was CNN geschrieben hat, dann, also meine, das ist der Todesstoss. Also der Joe Biden, meine Prognose, der wird noch ausgewechselt, weil die Demokraten sind in heller Panik.
Ich glaube, ja, jetzt sind sie es. Man muss noch übrigens sagen, der Donald Trump macht ähnliche Fehler, hat Nikki Haley mit Nancy Pelosi verwechselt, Viktor Orban als Präsident von der Türkei bezeichnet und hat gewarnt uns vor dem Zweiten Weltkrieg etc. Aber wenn es der Biden macht, wo so ein bisschen tatterig wirkt, dann wirkt es eben viel heftiger. Und 76% der Amerikaner sagen, er ist zu alt, um das zu machen. Er darf nicht noch 4 oder eben fast 5 Jahre dort im Amt sein. Und jetzt ist die Frage, was passiert. Ist es noch möglich, dass er ausgewechselt wird? Der Lyndon Johnson ist 1968, da ist er von den Medien gegangen und hat gesagt, ich trete dann nicht mehr an. Also jetzt im Februar, also es wäre noch Zeit, da etwas Neues zu bringen.
Absolut.
Und die Frage
er hat
ist,
am 31. Der Johnson hat am 31. März erklärt, dass er nicht antritt. Also das ist noch nicht 31. März, Joe Biden hat noch eine gute Zeit. Das Problem mit Joe Biden ist ja nicht der Joe Biden, der auch, aber am schlimmsten ist offensichtlich, dass seine Frau, die ganz offensichtlich nicht will, dass er aufhört und alles macht, dass er bleibt. Ich finde die Frau extrem problematisch. Ja. Das ist nur bin ich noch nicht, habe ich noch nicht Alzheimer. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Aber ich finde, nein, jetzt, Roger, du wirst ja von deiner Frau auch erwarten, dass sie dich von dir selbst
also
schützt, wenn es dir nicht mehr gut geht. Wenn es dir nicht mehr gut geht. Eine normale Frau. Ja. Eine normale Frau, Dr. Biden, muss man ja sagen, Dr. Biden, was ja sehr außergewöhnlich ist in Amerika. Normalerweise ist ein Doktor nur der Arzt, aber Dr. Biden, sie besteht auf den Doktortitel, weil sie in Pädagogik einen Doktortitel gemacht hat, der wahrscheinlich nicht so viel wert ist. Aber ist ja gleich, die müsste jetzt ihm sagen, Joe, es geht nicht mehr.
Aber vielleicht wird es dann
gegenüber
sagen.
Der Partei, es ist gegenüber der Partei und dem Land einfach eine Zumutung.
Genau,
es ist der Mann ist nicht mehr in der Lage, das Amt, das mächtigste Amt der Welt, auszufüllen. Der Mann kann jederzeit eine Atombombe ablassen. Was hat man die ganze Zeit beim Trump gesagt? Der sagt nicht mehr ganz bachen. Und beim Joe Biden wird das alles zugedeckt oder schön geredet. Hey, die Jill Biden hat eine riesige Verantwortung und es gibt ja in der amerikanischen Geschichte einen Präzedenzfall. Der Wilson hat ja auch, wenn es mir recht ist, einen Hirnschlag gehabt. Der ist eigentlich absolut gaga gewesen. Also viel schlimmer als der Joe Biden noch und hat praktisch fast noch ein Jahr das Amt ausgefüllt und die Frau hat das einfach alles zugedeckt. In einer Zeit am Ende des Ersten Weltkriegs, wo wahnsinnig heikel war für das Land und für die ganze Welt. Nein, das sind Egomanen. Das sind Egomanen, die da nicht sehen, dass sie müssen die Konsequenzen
müssen. Also es gibt offenbar zwei Joe Biden. Beidens einen so im kleinen Kreis, wo er mit seinen Leuten ist, nein, in der Öffentlichkeit, wo er alle diese Fehler wieder macht. Und dann ich mich erinnere an Heiner Gautschi, der grosse Radio- und Fernsehmann, der hat das hätte Ausfall gehabt und hat Namen nicht mehr gewusst. Er hat gefragt, ah, wer ist jetzt da mein Gast heute? Oh, ich habe es gerade vergessen. Und ganz grosse Peinlichkeit gewesen. Und mehr das passiert ist, desto mehr hat er sich verkrampft und desto mehr ist es auch passiert. Und genau das, habe ich das Gefühl, ist bei Joe Biden, der hat so Angst, dass er wieder einen Fehler macht, dass er gerade den nächsten Fehler macht. Und ganz klar, er kann das nicht nur im kleinen Kreis beweisen, dass er grossartig ist, er muss rausgehen. Aber wie du sagst, und da muss ich jetzt eben auch sagen, ich habe mich müssen da eines Besseren belehren zu lassen. Ich glaube, es wäre besser, wenn er nicht mehr antritt. Und ich hoffe nur, dass er die Amtszeit einigermaßen gut zu Ende bringt. Und jetzt wollen wir schauen, wer könnte kommen. Ist es der Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien? Er sieht aus und redet wie ein Präsident. Oder ist es Michelle Obama? Ihr Name ist auftaucht. Der David Axelrod, ehemaliger Obama-Berater, winkt ab. Politik hätte sie nie fasziniert. Also, aber Amerika ist in einer Extremsituation. Die Demokratie steht auf dem Spiel. Und Trump und Biden als Wiederholung von 2020, das wollen die Amerikaner nicht.
Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Das zeigen alle Umfragen. Aber der Druck auf den Biden ist jetzt natürlich grösser als beim Donald Trump. Das ist einfach so. Und natürlich kann man sagen, der Donald Trump hat auch ab und zu Zeug vergessen oder er sagt ab und zu Unsinn, wo die Leute wieder aufregt. Aber das haben die Leute schon lange, das sage ich den Leuten immer, die haben das schon lange diskontiert. Das weiss man. Man weiss alle Schwächen von Donald Trump. Und trotzdem ist er in der Umfrage bei den Republikanern fast unschlagbar. Also er wird ziemlich sicher der Kandidat sein. Und bei den Demokraten bin ich jetzt mittlerweile total sicher, dass er ausgewechselt wird. Weil du merkst es ja auch in den Mainstream-Medien, du merkst es bei New York Times, CNN, Washington Post, alle sind jetzt total alarmiert und sind auch recht offen, oder? Schreiben jetzt ist sehr viel kritischer und man merkt, das geht eigentlich so nicht weiter.
Genau, und das muss man noch sagen, das ist in dem Special Counsel Report. Das war ein Republikaner, der Robert Hur. Und das Interessante ist, dass bis jetzt in Amerika 15 Special Counsel gegeben. Wie viele davon sind Republikaner gewesen, Markus? Kleine Frage an Historiker.
Wahrscheinlich die Mehrheit, wenn du so fragst.
14 von 15! 14 von 15! Und der Merrick Garland, der anständige Mann, der Justizminister, gesagt, ich wollte jetzt zeigen, wie unabhängig die Justiz ist, und habe einen Republikaner genommen, um das zu machen, und der hat voll reingehauen.
Nein, ich finde nicht, er hat voll reingehauen. Ich habe den Bericht angeschaut. Das ist ein sehr ausgewogener, differenzierter Bericht. Und du hast vorher auch ein bisschen falsch zitiert. Der Punkt ist ja, er muss ja als Staatsanwalt, besser gesagt als Special Counsel, muss er ja die Frage beantworten, soll man Anklagen haben oder nicht. Und dann sagt er Nein. Und warum sagt er Nein? Weil er sagt, bei den Geschworenen würde sich der Joe Biden als einen älteren, wohlmeinenden Mann darstellen, der ein schwaches Gedächtnis hat. Deshalb würden sie ihn nie verurteilen. Und deshalb werden sie völlig daneben den jetzt vor Gericht stellen, weil es würde nie eine Verurteilung geben. Und
das ist ein Übergriff.
Er hätte das müssen beurteilen.
Er muss die rechtliche Situation beurteilen. Und nicht das, was eine Jury
Situation gehört natürlich dazu, ob es Sinn macht, den anzuklagen, ob man zu einem Urteil kommt oder nicht. Und wenn er das Gefühl hat, das Urteil kommt nie zustande, dann ist das genau der Rat, den er muss im Justice Department geben, und das hat er auch gemacht.
Gut, also das sehen viele Fachleute anders, aber das ist passiert. Der Schaden ist angerichtet, darüber müssen wir nicht reden, aber zum Schluss von der Sendung müssen wir etwas anderes reden, über den Donald Trump und seine letzten Ausfälle.
Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach ESG-Risiken identifizieren. Einfach nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Donald Trump hat an einer Wahlveranstaltung am Samstag ein Geschichtchen erzählt, wo man nicht weiss, ob sie stimmt oder erfunden ist. Er sei von einem Staatschef von einem grösseren Land in Europa gefragt worden, würdest du uns helfen, uns zu verteidigen, auch wenn wir unsere Verteidigungsausgaben nicht so gemacht haben, wie sie der NATO gefordert worden ist. Und dann habe ich gesagt, nein, das würde er nicht machen. Und er würde sogar an Putin anraten, alles zu machen, was er sich überhaupt vorstellt. Also im Prinzip hat er an Putin geraten, das Land anzugreifen, obwohl sie den NATO Artikel 5 gibt, was heisst, der Angriff auf ein Land ist der Angriff auf die ganze NATO. Das hat eine riesen Aufregung gegeben, nicht nur in Europa, nicht nur bei der NATO, beim Herrn Stoltenberg, sondern jetzt hat er auch sein Gesicht wieder gezeigt, in dem Bereich, wo man es erkennt, was er ist. Er will auf eine Art und Weise, dass es in Europa tätscht und ein Krieg zwischen der NATO und Russland, das wäre dann der dritte Weltkrieg, Markus.
Ja gut, dass die NATO keinen Krieg führen, ohne die Amerikaner. Und von dem her müsste das
Ganze selber entscheiden. Ja, sicher müssen sie sich verteidigen.
Sie können ja nicht.
Wie sich auch die Ukraine wird verteidigen.
Sie können ja nicht.
Was heisst, sie können nicht? Sie können nicht kapitulieren.
Die Holländer können es nicht. Das ist ja der Witz der Europäer. Und deshalb hat Donald Trump natürlich völlig recht.
Was?
Wir haben jetzt 30 Jahre, wir Schweiz auch. Schau mal, was bei uns jetzt gelaufen ist. Ist doch genauso stossend, dass wir wieder verschoben haben, dass wir unsere Armee aufrüsten. Hat man gross gesagt, Zeitenwendung, wir geben mehr Geld aus, 1% vom BIP. Und dann plötzlich heisst es, nein. Und genau das Gleiche.
Doch, man heisst, ja, immer noch, es wird einfach verschoben. Es wird einfach verschoben von 30 auf
5. Verschieben heisst vergessen. Ja. Das ist doch der Punkt. Und der Donald Trump hat schon mal recht gehabt, wo es um die NATO gegangen ist. Und dass er jetzt die NATO so unter Druck setzt, völlig richtig. Dass er das nachher nicht macht, da bin ich todsicher. Die Amerikaner würden nie Europa aufgeben. Das wäre strategisch so dumm für sie. Auch ein Donald Trump würde das nie machen. Aber er hat völlig recht, dass die NATO-Staaten total unter Druck setzt. Er kann auch uns noch unter Druck setzen, weil ich finde es eine Zumutung, wie wir uns da auch dementieren.
Also, das ist natürlich in dem Sinn überholt, weil die NATO-Staaten haben ihre Verteidigungsaufgaben und Ausgaben haben sie erfüllt. Zum Teil bis auf 4%.
Die Deutschen sind nicht auf 1%.
Ja,
die Deutschen sind auf 1%. Die Deutschen haben eine Division, die sie einsetzen können.
Ja gut. Also gut, aber es geht in die Richtung. Man weiss, die Zeitenwende, 100 Milliarden, haben wir schon mehrfach darüber geredet. Aber du sagst, das macht er nicht. Er macht es ja jetzt schon, Markus. Er hat verhindert, dass die Ukraine Waffen überkommt aus Amerika. Er hat verhindert, dass im amerikanischen Kongress die Waffenlieferungen weitergehen. Und die Russen können jetzt weiter angreifen, weil die Ukraine zu wenig Munition haben. Es passiert ja jetzt schon. Und zwar, warum macht er das? Ich sage dir warum.
Der Biden bei der Migration nicht nachgegeben.
Er hat nachgegeben. Sie haben einen Vertrag, einen Deal gehabt, wo der konservativste Republikaner, der James Lankford, ausgehandelt hat. Und der Donald Trump hat ja gesagt, warum er das verhindert hat. Ich wollte nicht, dass die Demokraten den beiden einen Sieg haben. Hat er ja gesagt. Also, ja, um seine
also
Wiederwahl
ist das legitim,
zu sichern,
praktisch ist
nein,
das legitim.
Opfert er.
Ja, was hat denn der Biden
nein, Moment,
gemacht?
Moment. Opfert er die Ukraine, opfert Israel und opfert im Prinzip die Amerikaner, weil jetzt wieder Millionen von illegalen Einwanderern können reinkommen und in der Hoffnung, dass, und vom, aus der Sicht von Donald Trump, dass er es dann kann stoppen kann. Aber er wird es auch nicht können stoppen, weil er hat ja gesagt, es braucht ja gar kein Gesetz, weil ich kann ja das selber machen. Er hat es ja selber erlebt, dass es nicht gegangen ist, weil er gestoppt worden ist von der Gericht.
Gericht
hat, nein. Er hat Massnahmen beschlossen, die nicht gegangen ist. Und Donald Trump, da gibt es Zitate aus dem 2019. Ich muss ein Gesetz haben. Hat er selber gesagt, das haben alle Republikaner.
Dann hat das gemacht.
Nein, und dann sind sie gestoppt worden.
Biden hat 3 Jahre nicht gemacht an der Grenze, gar nicht. Du hast jetzt auch 3 Jahre lang nie davon geredet, dass da Amerikaner geopfert werden an dieser Grenze und so weiter. Nichts, das hätte dich nicht interessiert. Erst jetzt, wo der Biden die Hilfe, dass die Ukraine und Israel auf jeden Fall können sofort garantieren, wenn er genau das will machen, was die konservativen Republikaner jetzt wollen bei der Migration. Er hat halt 3 Jahre lang gewartet. Jetzt muss er andere Massnahmen bringen. Der Deal war ein fauler Deal. Der Joe Biden müsste viel mehr den Republikanern entgegenkommen. Das macht er nicht, das will er nicht. Also ist er die Schuld, wenn die Ukraine den Bach runtergeht. Und auch Israel ist auch er die Schuld, wenn das nicht mehr funktioniert.
Markus,
und ich kann
dir
ja sagen, ich bin auch überzeugt, dass es keine Rolle mehr spielt. Weil, wie gesagt, wir haben es gesagt, der Biden macht so nicht mehr lang diese Politik. Aber die Migrationspolitik ist sein Problem. Er hat das geschaffen. Das ist nicht das Problem von Donald Trump. Wirklich nicht.
Also, um nochmal zu sagen, der Biden hat die bestehenden Gesetze umgesetzt, oder? Die bestehenden Gesetze, alle sagen, it's broken, the laws are broken, we can't do it with those laws. Sie haben jetzt versucht, nach 40 Jahren etwas anzubringen. Und Donald Trump hat gesagt, ich will nicht, dass der Biden einen Wahlerfolg hat.
Der Biden hat 2 Jahre die Mehrheit gehabt, doppelte Mehrheit im Kongress. Er hätte alle Gesetze können ändern, wie er wollte. Er hat nichts gemacht, sondern das Gegenteil. Er hat die ganze Grenze aufgemacht, er hat jede Massnahme von Trump aufgehoben und hat jetzt 200'000 Leute. Jeden Monat, wo drüber kommen, im Deutsch, beim Trump sind die höchsten Zahlen gewesen, 50'000. Hey, das ist so hausgemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein Starkstück von den Demokraten, dass sie jetzt sagen, oh, wir können die Gesetze nicht machen. Sie haben 2 Jahre lang Zeit gehabt, sie haben nichts gemacht. Es ist ihnen scheissegal. Sie haben wahrscheinlich das Gefühl gehabt, Migration hilft ihnen in den Wahlen. Jetzt merken sie plötzlich, das ist noch ein Problem. Das ist der Punkt.
Der Punkt ist der, dass das jetzt politisiert wird, einfach nur, damit Donald Trump ein Problem kann anstellen, wo er glaubt, dass er die Wahlen gewinnen kann. Und wenn du sagst, es ist doch egal mit der Ukraine, es ist doch egal mit Israel. Markus Somm, dass man das zusammen da hat. Und wenn du sagst, gegen die Mehrheit gehabt, dann kommst du einfach nicht raus. Für solche Gesetze brauchst du 60 Stimmen, nicht 50 Stimmen. Weil 50
die
Stimmen
Mehrheit
hat sie jetzt.
Wenn sie die Migrationsgesetze verschärft hätten im Senat, sie wären auf jeden Fall durchgekommen, weil die Republikaner sie unterstützen. Hör doch auf, Roger, das war überhaupt kein Problem. Bei der Migrationspolitik sind die Linken das Problem und nicht die Rechten. Du hättest jederzeit 2 Jahre haben die alles können machen. Nein, er hat es nicht gemacht und brüllt jetzt.
Nein.
Und ich habe nicht gesagt, mir ist die Ukraine egal und Israel. Ich habe gesagt, Joe Biden ist es egal.
Ausgerechnet.
Scheissegal. Sonst würde er jetzt einen Kompromiss machen.
Der Kompromiss ist ja gemacht. Der Langford hat gesagt, das ist der ganze Republikaner. Der rechteste von den Republikanern im Senat hat gesagt, man sagt zu ihm an und gesagt, wenn du noch ein Gesetz bringst vor den Wahlen, dann machen wir dich fertig. Wir wollen kein Gesetz mehr, weil wir wollen ohne Gesetz in die Wahlen hineingehen und sagen, der Joe Biden ist schuld. So weit ist Amerika kaputt wegen den Republikanern.
Er ist halt schuld. Roger, er ist einfach halt schuld. Das Migrationsproblem hat er jetzt 3 Jahre nicht gemacht. Er ist schuld. Und da kannst du jetzt noch lange täubeln und über
Trump
täubeln und sagen, ich will kein Gesetz. Das ist keine gute Lösung.
Ja,
die finde ich übrigens auch nicht gut.
Ja,
die langen nicht.
Ja,
die langen nicht, um das Problem zu lösen.
Also, es ist das schärfste Gesetz seit 40 Jahren. Und es ist ganz klar, Ich sage es jetzt zum dritten Mal, es ist nur darum, dass der Donald Trump kann sagen, wir haben ein Problem, das Biden nicht gelöst hat, darum muss man mich wählen. Ich finde es verheerend.
Und dass du,
sowohl die letzten NATO-Aussagen von Trump verteidigst und seine Politik, seine Verweigerungspolitik im Kongress, das finde ich schändlich, Markus, wirklich.
Gut, das ist mir gleich, ob es schändlich oder nicht. Der Punkt beim Trump ist, dass inhaltlich seine Politik immer Sinn gemacht hat. Er hat eine Persönlichkeit, die mühsam ist, die ich jetzt noch mühsam finde, die ich sehr mühsam finde, wenn ich seine Politik muss verteidigen muss. Aber inhaltlich hat er, Entschuldigung, total recht. Und in einer ruhigen Stunde wirst du mir auch recht geben. Schau, was die Europäer geliefert haben in den letzten 20 Jahren, was die Verteidigung betrifft, hat auch dazu geführt, dass wir den Krieg haben in der Ukraine. Hätten wir nicht so abgerüstet, hätten wir die Abschreckung aufrechterhalten gegenüber den Russen, wäre das nie passiert. Und dass man einfach jetzt muss darauf drücken, dass die endlich aufrüsten. Die Deutschen haben auch erst angekündigt, dass jetzt überhaupt ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen. Bis jetzt ist auch noch nichts passiert. Es
also,
ist nichts passiert.
Markus, hören wir auf, es ist am Schluss von der Sendung. Noch eigentlich das Wort. Das, was du jetzt gesagt hast, eben die Europäer haben versagt, ist der Widerspruch zu dem, was du gesagt hast über den Putin. Der hat von Anfang an die Absicht gehabt, die Ukraine wahrscheinlich die Polen zu erobern, oder? Also das ist einfach der Gegensatz.
Nein, Roger, das ist schon der Witz. Die Absicht ist ja klar. Aber wenn du so eine Abschreckungswaffe hast, wo der Putin weiss, wenn ich den Krieg wage, den ich gerne hätte, bin ich nachher weg und mein Land ist auch weg. So funktioniert die Abschreckung. So hat es funktioniert Zweiten Weltkrieg.
Ja,
die Sowjetunion hätte noch so gern andere Gebiete besetzt in Europa. Aber er hat es nicht gemacht, weil sie gewusst haben, Gott verdeckt, es gibt Abschreckung.
Nein, aber er hat einfach die Ukraine unterschätzt militärisch. Wie wir alle haben gemeint, 3 Tage ist er in Kiew. Und das hat nichts mit der Aufrüstung der Bundesrepublik zu tun gehabt. Das hat zu tun gehabt mit der Abwehrkraft, mit der Mentalität und der Widerstandskraft von der Ukraine, die bemerkenswert war. Das hat das Ganze irgendwie nicht in die Richtung geführt, was der Putin nicht will. Okay, machen wir da einen Strich. Ich hoffe, dass wir nächste Woche ein bisschen erfreulichere Themen haben. Nein, nächste Woche fällt es aus. Nächste Woche fällt es aus. Also haben wir 2 Wochen Zeit, uns ein bisschen zu erholen.
Wir erholen.
Genau.
Von Putin.
Genau. Und vom Trump vor allem. Gott sei Dank. Müssen wir jetzt nächste Woche nicht nochmal über das reden. Gut. Also dir schöne Ferien. Alles Gute. Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Schönen Abend.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der Emil. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.